Wir lesen heute Offenbarung 2, das zweite Sendschreiben an Smyrna. Ich habe das Thema dazu drüber geschrieben, treu bis in den Tod. Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Worte des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Treu bis in den Tod, das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna und auch an die Gemeinde aller Zeiten, wie wir gestern gehört haben. Die Sendschreiben sind zwar auch zunächst an historische Gemeinden gerichtet in Kleinasien, aber auch an uns heute und an die Gemeinde aller Zeiten. Smyrna, die Hauptstadt Lydiens, nicht Libyens, sondern Lydiens, heißt heute Izmir nach der türkischen Besiedlung, sage ich mal, dieses Landes, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Ja, wurden ja auch die Städte umbenannt. Und das bedeutet Myrrhe. Wenn wir das hören, Myrrhe, da kommt uns sicherlich gleich was ins Gedächtnis. Wo kommt die Myrrhe denn vor im Neuen Testament? Weihnachten, ja. Als die Weisen aus dem Morgenland, es steht nichts da von 3 Königen, steht weder die Zahl 3 noch Könige, Weise aus dem Morgenland, wahrscheinlich sogar Sterndeuter, die aber aufgrund der Heiligen Schrift, vielleicht vom Buch Daniel her wussten und auch von den anderen Propheten, Micha, dass eben in Bethlehem der Messias geboren wird, sie ziehen dorthin, um den neugeborenen König der Juden zu suchen. Und sie finden ihn auch. Und Gott tut hier ein Wunder, indem er einen Stern vor ihnen herziehen lässt. Man kann sich das astronomisch nicht erklären, es ist wirklich ein Wunder. Und da bringen sie Geschenke mit. Und da kommt auch die Dreizahl her, nicht? Dass es Gold, Weihrauch und Myrrhe sind. Hat man dann auch auf 3 Personen geschlossen, aber das ist nicht unbedingt zwingend. Jedenfalls Gold als Symbol für einen König, der geboren wird. Weihrauch als Symbol für einen Priester und Myrrhe, das ist der leidende Gottesknecht, der da bereits zum Ausdruck kommt. Myrrhe, das war ein Salböl oder ein Parfüm, das auch dem Weihrauch beigemischt werden konnte im Priestertum. Und dieses Parfüm wurde auch verwendet, etwa zum Einbalsamieren eines Leichnams. Und so merken wir bereits, auch von diesem Namen her, ja, dass es auch noch eine tiefergehende Bedeutung hat. Smyrna, Myrrhe, Einbalsamieren eines Leichnams. Es war damals eine der schönsten Städte in Kleinasien. Man hat da nicht an Tod und Verwesung gedacht, aber der Name drückt doch von Myrrhe her etwas auch aus, etwas, was einen Leichnam einen guten Duft gibt. Und ja, was auch eine gewisse Verheißung bezüglich des Todes symbolisiert. Bereits in diesem Namen der Stadt Smyrna klingt also indirekt auch Tod und Verfolgung an. Ein Hinweis auch da bereits auf die leidende Gemeinde. Es ist übrigens eine der beiden Gemeinden, die keinerlei Tadel erfahren, obwohl sicherlich auch dort unvollkommene Menschen gewesen sind. Es ist kein Mensch von seiner Natur her vollkommen, nur im Herrn Jesus sind wir gerechtfertigt. Aber der Herr möchte sie nicht noch tadeln, sondern er möchte sie trösten und ermutigen angesichts des Leidens, was über die Gemeinde kommt. Diese Gemeinde ist äußerlich elend, aber innerlich reich. Reich, weil sie in der Liebe zum Herrn lebt. Die Liebe zum Herrn Jesus, von der wir gestern im Zentschreiben an Ephesus gehört haben, diese Liebe ermöglicht das Leiden, das Martyrium. Allein diese Liebe zum Herrn. Alles andere wird versagen, wenn Leiden kommt. Aber die Liebe zum Herrn, die wir erwidern dürfen, er hat uns ja zuerst geliebt, die schenkt uns auch Kraft im Leidenskampf. Wer liebt, gibt sich hin. Wer nicht liebt, gibt schnell auf. Wer liebt, gibt sich hin. Wer nicht liebt, gibt schnell auf. Wir sind in diesen Versen aus der Heiligen Schrift, die wir gelesen haben, 4 Gegensatzpaare aufgefallen. 4 Gegensatzpaare. Erster und letzter, tot und lebendig, arm und reich und Synagoge Gottes kontra Synagoge Satans. Das möchte ich noch etwas näher beleuchten. Der Adressat ist also Smyrna. Und auch die Gemeinde des Leidens in allen Zeiten. Und der Absender, das ist der Herr Jesus Christus, der sich hier so vorstellt. Er stellt sich ja immer anders vor, je nachdem, was das Sendschreiben insgesamt beinhaltet. Hier sagt er, oder stellt er sich vor mit den Worten, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Der Erste und der Letzte, das ist eine Bezeichnung, die ausdrückt, dass Jesus Gott ist. Gott, der von Anfang an war und bleiben wird, der keinen Anfang, kein Ende hat, so muss man sagen, ja, der ewig ist, außerhalb dieser Zeit existierend und doch in diese Zeit geschaffen hat und in sie hineinwirkt, Heilsgeschichte macht und Jesus genauso wie sein Vater in Ewigkeit existierend. Der Erste und der Letzte, ein Begriff, der auf die Ewigkeit Jesu Christi hinweist. Und da sehen wir schon, dass kein Tod uns aus seiner Hand reißen kann, wenn wir zu ihm, dem Ewigen, gehören. Bereits in dieser Selbstbezeichnung kommt schon der erste Trost zum Ausdruck. Und dann, der tot war und lebendig geworden ist. Jesus am Kreuz für uns gestorben, verblutet, sein Leben für uns gegeben und auferstanden ist von den Toten. Der Überwinder des Todes schenkt auch uns die Überwindung des Todes. In 1. Korinther 15, das ganze Kapitel ist ja ein Siegeslied über den Tod, der Jubel über die Auferstehung des Erstlings der Entschlafenen, woraus auch unsere Auferstehung erwachsen darf. Und ich lese da als Beispiel nur einmal die Verse 20 bis 22 in 1. Korinther 15, wo es heißt, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, durch Adam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, durch Jesus Christus. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Übrigens, alle werden lebendig gemacht werden, aber nicht alle werden im Himmel sein, sondern nur diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, die wiedergeboren sind durch Wasser und Geist, die lebendige Glieder sind am Leib des Christus als Haupt. In Jesus ist das wahre Leben. Triumph über den Tod, Triumph auch über alles Leiden und über alle Verfolgung. Das sind die ersten beiden Gegensatzpaare. Erster und letzter, der tot war und lebendig ist. Und dann kommt das dritte Gegensatzpaar, was sich nun bezieht auf die Gemeinde. Zunächst auch hier wieder das Lob, ich kenne deine Werke und deine Drangsal. Die Werke, es wird immer der Begriff Werke auch verwendet. Manchmal sind es gute, manchmal auch schlechte Werke, die der Herr benennt. Das ist ein relativ neutraler Begriff auch zunächst. Aber hier sind es sicherlich die guten Werke, die die Gemeinde gebracht hat im Reich Gottes damals bereits, und die Drangsal, dass sie Bedrängnis hatten, eben auch Verfolgung. Und dann dieser sehr bewegende Gegensatz: Ich kenne deine Armut, du bist aber reich. Armut kann sich in verschiedener Weise äußern, materiell, aber auch existenziell. Elend, sagt die Bibel auch oft, im Sinne von bedrängt, von verfolgt. Es gab sicherlich auch viel Verspottung gegen die Geschwister damals in Smyrna und auch in der Zeit, wo Verfolgungen sind, auch heute. Bedrängnis, und vielleicht wurden sie auch enteignet, wurden ihres Landes vertrieben, wurden getötet, viele. Äußerlich arm, bettelarm, aber innerlich reich. An geistlichen Gütern reich. Reich durch die Treue zum Herrn, durch die Liebe zu ihm, die sie erwidert, die Liebe, die er sie geliebt hat, die wird erwidert. Und die Krone des Lebens, die der Gemeinde verheißen ist. Das werden wir dann später noch hören. Ich werde dir die Krone des Lebens geben. Diesen inneren Reichtum kann der äußere Feind nicht rauben. Fürchtet euch nicht vor dem, der euren Leib verderben kann. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. So heißt es sinngemäß in den Evangelien. Und deshalb wissen wir, dass innerer Reichtum nicht geraubt werden kann durch äußere Angriffe. Deshalb gilt es auch, standhaft zu bleiben, wenn Menschen uns bedrängen, Feinde des Evangeliums uns verfolgen. Und Armut, Bedrängnis auch, und das ist jetzt ein nächster Punkt, durch die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Das vierte Gegensatzpaar, Synagoge Gottes, Synagoge Satans. Synagoge, griechisch, bedeutet ja einfach Zusammenkunft, Versammlung. Ekklesia übrigens, das neutestamentliche Wort für Gemeinde, ist die Herausgerufene, die aus der Welt herausgerufen ist und dem Herrn zugehört. Und hier merken wir, das war damals auch im ersten Jahrhundert, auch historisch gesehen, ein großer Konflikt, den wir auch in der Apostelgeschichte immer wieder bemerken und auch in den ganzen Briefen der verschiedenen Apostel, besonders auch von Paulus, nämlich der Konflikt zwischen frühchristlicher Gemeinde und jüdischer Synagoge. Woran hat sich dieser Konflikt entzündet? Nun, vor allem und hauptsächlich an der Person unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus selber. Nämlich einfach daran, dass die Mehrzahl der Juden Jesus Christus nicht als ihren Messias erkannt und anerkannt haben. Eine tragische Entwicklung, die sich bis heute durchzieht. Die Mehrheit der Juden ist auch heute noch verstockt gegen den Messias. Sie erwarten zwar den Messias, aber sie erwarten seine erste Ankunft und nicht seine Wiederkunft, wie wir Christen. Wir wissen ja und glauben, der Herr Jesus ist gekommen und er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels, um zu richten und auch vorher schon, um diejenigen zu versammeln, die zu ihm gehören. Aber die Juden erwarten den Messias, der kommt und ihnen die Befreiung schenkt, den Sieg auch über ihre Feinde und sie dann in das Reich holt. Und sie erkennen nicht, dass auch schon im Alten Testament das zweimalige Kommen des Messias verheißen ist. Wenn sie Jesaja 53 verstanden hätten, dass der Gottesknecht kommen muss, um zu leiden, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden geheilt sind, dann hätten sie auch verstanden, dass das sich in Jesus Christus erfüllt hat. Und er hat es auch ausgelegt, als der Auferstandene, etwa den Emmaus-Jüngern, hat er erklärt, was in den Propheten über ihn gesagt ist. Auch dem äthiopischen Kämmerer, in Apostelgeschichte, hat er auch gerade diese Stelle aus Jesaja erklärt, nicht Jesus selber, sondern Philippus, ja, an der Stelle, Evangelist Philippus. Aber immer wieder sind diese Kapitel, gerade auch Jesaja, zentral, um zu verstehen, der Messias ist schon gekommen, zunächst als der leidende Gottesknecht, und er wird wiederkommen nach Daniel 7 als der Weltenrichter. der Weltenrichter, der dann auch das letzte Wort sprechen wird. Und diejenigen, die zu ihm gehören, werden in sein Reich eingehen und diejenigen, die ihn abgelehnt haben, in das Reich Satans. Und so spricht auch der Apostel Johannes, beziehungsweise Jesus Christus, zu seinem Apostel und auch zu uns heute dieses harte Wort. Juden, also Menschen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Es fällt uns als Deutschen schwer, etwas über Juden zu sagen. Ja. Und ich bin auch alles andere als ein Gegner von Juden oder von Israel. Bitte versteht mich da richtig. Ich habe zum Beispiel auch die israelische Nationalhymne, die Hatikva, vor einigen Jahren einmal neu übersetzt für verschiedene Produktionen und sehr viele Lieder zum Israel-Jubiläum. Ich habe auch ein Bildband rausgegeben auf Jesu Spuren im Heiligen Land. Bloß damit Sie verstehen, mir geht es hier in keinster Weise um Judenfeindschaft. Es wäre eine böse Unterstellung. Und auch dem Apostel Johannes geht es nicht darum. Da werden immer wieder kritische Stellen gebracht, sein Blut komme über uns, auch im Johannesevangelium, was man ja dann weggelassen hat in den Passionsspielen, weil es zu problematisch ist heutzutage, nicht? Und oft auch falsch verstanden wird und missbraucht wird. Aber Tatsache ist und bleibt jetzt rein historisch und theologisch, biblisch-theologisch gesehen, dass bis heute leider die Mehrzahl des jüdischen Volkes Jesus nicht anerkannt hat. Und es gibt auch scharfe Gesetze gegen Mission in Israel, das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, was auch sehr bedauerlich ist. Ja, und damals, wissen wir ja, haben sie dem Apostel Paulus überall nachgestellt, wo er hinkam. Von einer Stadt zur anderen musste er fliehen. Und dieses harte Wort, eine Synagoge des Satans. Ich möchte einmal dazu vorlesen, gerade aus dem Johannesevangelium, was der Herr Jesus selber in seiner Auseinandersetzung mit den damaligen jüdischen Zeitgenossen gesagt hat. In dieser heftigen Auseinandersetzung, die uns in Johannes 8 überliefert ist. Johannes 8, Vers 37 folgende. Können Sie es aufschlagen? Johannes 8, Vers 37 folgende. Sie berufen sich auf ihre Abstammung von Abraham. Und dann sagte Herr Jesus, ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten. Klammer auf, den Messias, Klammer zu. Denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Wer dieser Vater ist, werden wir gleich hören, so wie der Herr Jesus ihnen das jetzt sagt. Und dann heißt es, sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich, Klammer auf, den Messias, Klammer zu töten. Einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jetzt, zunächst Abraham, jetzt sogar Gott. Es steigert sich. Ja. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich, Klammer auf, den Messias, Klammer zu, lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Könnt. Und jetzt kommt die Begründung, die sehr harte Begründung. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, also der Teufel, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Ja, und dann beschimpfen sie ihn, er hätte einen Dämon und so weiter. Ich kann es nicht alles lesen und wollen ihn sogar steinigen. So weit sind sie gegangen. Und deshalb schreibt hier derselbe Apostel Johannes, der das uns berichtet hat im Evangelium. Und es spricht ja der Herr selber zu ihm. Nicht Johannes sagt es, sondern Jesus. Dass das diese Juden, die den Messias abgelehnt haben, eine Synagoge Satans sind. Das sagt derselbe auferstandene Jesus, der am Kreuz gebeten hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie können es nicht verstehen. Der Satan hat ihren Sinn verblendet, hörten wir in Johannes 8. Ich habe hier nur das Wort Gottes zitiert, ja, und das so wiedergegeben. Es soll mich hier keiner eines Antijudaismus beschuldigen, sondern es ist einfach die historische, biblische Realität. Und wir wollen aber nicht schimpfen über dieses verstockte Israel, sondern für sie beten. Es gibt nun auch die Kapitel, die bekannten Kapitel Römer 9 bis 11, wo vom Ölbaum die Rede ist. Der Ölbaum ist Israel und das ist die Wurzel. Und wir, die Heidennationen, beziehungsweise die Christen, die aus den Heidennationen hervorgegangen sind, wir sind nur eingepropfte Zweige im Ölbaum Israel. Deshalb sollen wir uns nicht überheben über dieses Israel nach dem Fleisch. Wir sind nun das Israel nach dem Geist, nicht von der fleischlichen Abstammung, aber geistliches Israel. Und weil sie den Herrn abgelehnt haben, ist das Heil nun zu den Heiden gekommen. Paulus, der Heidenmissionar par excellence, ja, und da haben sie sich dann immer geärgert und ihn angegriffen und gefangen genommen, als er gesagt hat, weil ihr nun verstockt seid, ist das Heil zu den Heiden gegangen. So fasse ich das zusammen. Auch die Botschaft in Jerusalem am Ende der Apostelgeschichte fast, als er gefangen genommen wird. Da entfacht sich dann der Hass, der Neid, dass sie nicht mehr das einzig auserwählte Volk sind. Ja, wir wollen auch für diese Menschen beten, die Juden, die noch die Decke über dem Haupt haben. Davon lesen wir ja in 2. Korinther 3, von dieser Decke, die damals über dem Gesicht des Mose war und die auch bis heute Israel blendet. Ich lese einmal aus 2. Korinther 3, ich weiß nicht, habe ich Mose gesagt, 2. Korinther 3, Vers 12 bis 16. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gemüter wurden verhärtet, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Sie können es nicht erkennen, es ist eine Decke. Eine Verblendung vorhanden. Und weiter, doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihren Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Und das ist im Propheten Zacharja verheißen. Wenn die Kämpfe kommen werden in der antichristlichen Zeit, dann werden sie auf den schauen, den sie durchbohrt haben. So heißt es in Zacharja 12 bis 14. Ich fasse das jetzt nur ganz kurz zusammen aus Zeitgründen. Und derselbe Apostel Paulus, der hier von dieser Decke über Israel spricht und schreibt, derselbe Apostel Paulus ist es, der sein Leben hingeben würde für sein Volk, damit sie zum Glauben kommen. Also nicht überheblich, sondern mitleidend, für sie leidend, für sie in die Bresche tretend, barmherzig und liebevoll, möchte er, dass auch sie gerettet werden und den Messias Jesus Christus erkennen. Dazu nur die Verse aus Römer 9, Vers 1 folgende. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Für das Israel nach dem Fleisch. die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an. Und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Ein gewaltiger Hymnus, der hier vom Apostel Paulus gesprochen ist. Und er wünschte sich geradezu, zu opfern für sein Volk. Aber der Herr Jesus hat es ja schon getan. Ja. Er leidet einfach darum und er tut alles, um viele zu retten, beziehungsweise dem Retter zuzuführen. Durch seinen damals fast weltweiten Missionsdienst. Für die damalige bekannte Welt war das ein sehr großer Radius der Missionsreisen. Synagoge Gottes, Synagoge Satans, dieser Gegensatz. Nun gehen wir weiter zu Vers 10. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Es ist ein Trost- und Ermutigungswort. Fürchte nichts. Und auch hier kommt wieder der Teufel, der Durcheinanderbringer. Hinter der Verfolgung steht Satan. Und doch sagt uns der Herr Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 44, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Liebet eure Feinde, damit auch sie zur Umkehr finden, damit auch ihre Seelen gerettet werden. Und wie viele Verfolger sind schon zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen? Durch das Zeugnis der Märtyrer. Es bewahrheitete sich millionenfach der bekannte Ausspruch des Kirchenvaters Tertullian, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche oder der Gemeinde, in dem viele diese Standhaftigkeit gesehen haben, Zeugen wurden des Martyriums von wirklichen Christen, sind sie überführt worden durch Gott und seinen Geist und sind auch zum Glauben gekommen. Deshalb, hinter der Verfolgung steckt Satan, aber für die Verfolger sollen wir beten, auch dann, wenn sie uns verfolgen. Es gibt eine bekannte Geschichte, wo ein gläubiger Christ gesucht wurde von den Gegnern, sollte gefangen genommen werden, der Glaube war dort verboten und er flüchtete durch eine Schneelandschaft über eine Eisfläche. Er wusste nicht, wird das Eis mich tragen oder nicht, über diesen Fluss. Es hat ihn getragen, sein Gebet, und er war auch schon am anderen Ufer, als er plötzlich einen Schrei hörte. Sein Verfolger war hinter ihm hergerannt und unter ihm war das Eis eingebrochen. Und Gottes Wort gebietet ja, sollst deine Feinde lieben. Was sollte er tun? Er wusste, wenn er jetzt zurückgeht, ist es so ziemlich sein sicherer Tod. Und doch hat er dieses Wort Jesu beherzigt, liebet eure Feinde, ist zurückgegangen und hat seinen Feind aus dem Eis herausgezogen. Der war so bewegt, dass er sich für ihn ausgesprochen hat, sie sollen ihn am Leben lassen, aber er wurde nichtsdestotrotz hingerichtet. Der Herr Jesus wird dieses lohnen. Wir sollen die Feinde nicht hassen, auch die Verfolger nicht, sondern für sie beten. Genauso wie für die Unbekehrten, ob es jetzt aus den Juden oder Heidennationen Unbekehrte sind. Nicht hassen, sondern für sie beten, damit viele gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es heißt auch, Gott hat in Christus die Welt versöhnt mit sich selber, 2. Korinther 5. Aber sie werden nicht automatisch versöhnt, sondern es heißt weiter, lasset euch versöhnen mit Gott. Ganz wichtig, diesen Unterschied zu beachten. Die Grundlage der Versöhnung ist geschaffen. Aber es gilt der Aufruf, lasset euch versöhnen mit Gott. Gott zwingt niemand. Dahinter stecken schwere theologische Diskussionen, die möchte ich jetzt hier nicht anschneiden, aber das wollte ich hier nur erwähnen. Oft wird nur die Hälfte der Medaille gesehen, auch im Wort Gottes. Wir müssen das Wort im Zusammenhang lesen und verstehen. Also hinter den Verfolgungen steckt Satan, aber die Feinde sollen wir lieben, für sie beten, damit auch sie gerettet werden. Die Drangsal, die beginnt ja oft auch mit Gefängnis, die dient dazu, damit ihr geprüft werdet zu unserer Prüfung Läuterung, Reifung, ob unser Glaube auch echt ist, standhaft ist, durchhaltefähig, ob wir treu sind. Ich möchte ein Beispiel bringen, gerade aus der Gemeinde in Smyrna, ein sehr bekanntes Beispiel aus der Geschichte der frühen Gemeinde Jesu Christi. Ich zitiere hier von Fritz Grünzweig, der das in seinem Offenbarungskommentar auch wiedergegeben hat. Und zwar bezieht es sich auf den damaligen Engel oder Boten oder Ältesten der Gemeinde in Smyrna im Jahre 155 nach Christus, Polycarp. Wer hat davon schon gehört? Polycarp. Er hat Johannes womöglich noch kennengelernt. Er ist schon weit über 80 Jahre, 86 Jahre oder noch älter. Er sagte, er hat so lange Christus gedient, 86 Jahre lang, muss wohl schon womöglich sogar über 90 gewesen sein. Ich zitiere einfach einmal dieses Ereignis, was historisch so stattgefunden hat. Ende Februar 155 nach Christus ging durch Smyrna wie ein Lauffeuer die Nachricht, dass Polycarp, der hochbetagte Vorsteher der Christengemeinde, verhaftet worden sei. Ein großer fanatischer Volkshaufe hatte sich im Stadion der Stadt, wo sonst die Gladiatorenkämpfe stattfanden, zusammengefunden. Denn hier wurde diesem führenden Christen der Prozess gemacht. Auf die Aufforderung des Statthalters hin, doch sein Alter zu schonen und seinem Glauben abzusagen, antwortete der Greis: 86 Jahre habe ich Christus gedient und er hat mir Gutes getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Zunächst bedrohte ihn der Statthalter damit, ihn den Löwen vorzuwerfen und dann ihn lebendig verbrennen zu lassen. Da eilte schon die Menge in Erwartung eines sensationellen Schauspiels, um aus Bädern und Werkstätten Holz und Reisig herbeizuholen. Doch noch ehe der Holzstoß entzündet werden konnte, brach der Mann, also Polycarp, in einen lauten Lobpreis Gottes aus, dass er in dieser Stunde gewürdigt und auch ihm Anteil gegeben habe an der Schar der Blutzeugen. Soweit dieser Bericht. Zusammen mit ihm wurden übrigens 11 weitere Christen aus Philadelphia, wir werden es noch hören, hingerichtet, zur Ehre des Herrn. Der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Und auch der Tod klingt ja hier Anzeige, treu bis an den Tod. Und dann kommt eine sehr geheimnisvolle Stelle. Ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Wie ist das zu verstehen? Es gibt hier verschiedene Deutungen. Ich möchte sie uns einmal wiedergeben. Es ist ja eine symbolische Sprache an manchen Stellen. Die Offenbarung ist zwar klar in ihren Grundaussagen, aber Einzelheiten sind oft in symbolischer Verschlüsselung uns gegeben. Zum Beispiel, wenn Satan an einer Kette gebunden ist. Das ist sicherlich keine Kette aus Eisen, was in Offenbarung 20 beschrieben wird, während der Zeit des tausendjährigen Reiches. Aber es soll heißen, Satan kann nichts tun in dieser Zeit. Ja, Gott verhindert es. Und so auch hier 10 Tage lang. Was könnte das bedeuten? Es bedeutet auf jeden Fall, dass Gott die Leidenszeit begrenzt. Ja, sonst hätte er geschrieben, werdet unbegrenzt leiden. Ja, aber hier 10 Tage lang. Es ist eine Zeit, die Gott in seiner gnädigen Bewahrung und Liebe begrenzt. Das ist eindeutig. Es heißt ja im Wort Gottes, der Herr versucht niemand über seine Kraft, sondern macht, dass es so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und in den Psalmen, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und es heißt in Matthäus 24, spricht der Herr Jesus, wenn die Tage nicht verkürzt würden um der Auserwählten willen, so würde kein Mensch selig werden. Ja, das sind alles diese Hinweise. Gott begrenzt die Leidenszeit. Auch in unserem persönlichen Leben dürfen wir auch wissen, wenn wir Leidenszeiten, Durststrecken durchmachen, es wird ein Ende haben. Gott versucht niemand über seine Kraft. Müsste jetzt nicht Verfolgung sein, kann auch Krankheitsnot sein und was auch immer. Einfach auch als für uns zur Ermutigung. Dann weitere Deutungen. Es ist vielleicht hier auch angedeutet, eine Verfolgungszeit. dass 10 Tage lang eine harte Verfolgung über die Gemeinde hereinbrechen wird. Während der altrömischen Verfolgungen in den ersten 3 Jahrhunderten, bis ja Konstantin dann die Staatskirche einführte, da haben dann die Verfolgungen aufgehört. Da begann dann aber die Staatskirche, Minderheitsgruppen zu verfolgen. So schnell ist das umgeschlagen. Das kam davon, dass dann die Welt in die Gemeinde kam. Da haben sie mit den gleichen Mitteln weitergemacht, die vorher Heiden waren, waren nachher auch noch Heiden. Bloß haben sie sich dann Christen genannt, die Mehrheit. Das haben wir bis heute das Problem mit den Volkskirchen, dass die Mehrheit keine wiedergeborenen Christen sind. Entsprechend sind auch die Entwicklungen in den Kirchen der Gegenwart. Auch schon in den Freikirchen oftmals. Aber das ist ein Thema für sich, das möchte ich jetzt an der Stelle noch nicht ausführen. Kommen wir vielleicht noch dazu. Also 10 Tage lang Drangsal, 10 Tage harte Verfolgung. Und dann ist auch sehr interessant, diese 10 Tage, dass es in der altkirchlichen oder altrömischen Verfolgungswelle genau 10 große Verfolgungen gab, bis Konstantin. Wann war es? 315 nach Christus, dann den Verfolgungen ein Ende machte. Natürlich waren die Gläubigen damals dankbar, nicht? Einerseits. Andererseits merken sie sehr schnell, jetzt kommt die nächste Gefahr, die Verführung, die Vermischung. Deshalb sagen dann auch viele, das nächste Sendschreiben an Pergamus, das ist schon die Verführungsepoche, nicht? Dieser frühkirchlichen Erstarrung in Formen, Traditionen, Äußerlichkeiten. Aber diese 10 frühchristlichen Verfolgungen, die sind etwa aufgelistet in diesem empfehlenswerten Buch von Rainer Wagner, Gemeinde Jesu zwischen Spaltungen und Ökumene. Ich habe 10 Exemplare mitgebracht, zufällig auch. Da haben Sie alles auf einen Blick, und zwar, ich zähle es hier mal kurz auf, diese 10 großen Verfolgungen in den ersten 3 Jahrhunderten, beziehungsweise bis zum Jahr 313 nach Christus gegen die. Die erste Verfolgung war bekanntlich 64 nach Christus, unter welchem Kaiser? Nero, der ja geradezu auch ein Typus für den Antichristen ist in frühchristlicher Zeit. Sicherlich noch nicht der Antichrist, der kommt noch am Ende, aber ein Typus, genau wie Hitler, Stalin und viele andere. Mao, Ceausescu und wie sie alle hießen, diese Diktatoren. Und Nero hat ja selber seine Stadt anzünden lassen, um sich ein Feuerwerk zu machen, und hat dann die Christen beschuldigt und hat allerdings ein räumlich begrenztes Pogrom über die frühchristliche Gemeinde ausgerufen. Es war noch keine reichsweite Verfolgungswelle, aber in Rom und um Rom herum. Dann 90 bis 96 nach Christus, zur Zeit, wo nach großer Wahrscheinlichkeit die Johannes-Offenbarung geoffenbart wurde, enthüllt wurde, unter Kaiser Domitian gab es eine größere Verfolgungswelle in Rom und Kleinasien wegen der Verweigerung des Kaiserkultes durch die frühchristliche Gemeinde. Sie haben es abgelehnt, dem Kaiser zu opfern, zu räuchern, ihn als Gott zu verehren. Der Domitian war ja größenwahnsinnig, ließ sich als Sohn Gottes oder Gott selber verehren. Und ihr Ende schauet an. Es waren alles erbärmliche Gestalten letztendlich, die sich so hineingesteigert haben in ihren Größenwahn. Wir wissen auch ja, wie Hitler geendet ist durch Selbstmord. Mit 99% Wahrscheinlichkeit, ganz sicher ist ja nichts bei diesen Dingen, die da oft vertuscht werden. Aber dass er heute noch lebt, glaube ich nicht. Aber manche haben behauptet, der sei dann untergetaucht. Lassen wir mal dahingestellt. Jedenfalls, ihr Ende schauet an, ein klägliches Ende. 90 bis 96, die dritte große Verfolgungswelle von 98 bis 117 nach Christus, beziehungsweise es gab da eher sporadische Verhaftungen mit Hinrichtungen unter Kaiser Trajan, aber es ging weiter mit den Verfolgungen, auch nach Domitian. Dann 117 bis 138 nach Christus unter Hadrian war auch hier Verfolgung, sporadisch und regional vorhanden. 161 bis 180 nach Christus unter Kaiser Mark Aurel. Er wollte als Stoiker alte Philosophien wieder stärken und machte Christen für Naturkatastrophen und Ähnliches verantwortlich, sogar für Naturkatastrophen. Da hat man die Schuld gesucht, natürlich bei den Schwächsten, damals bei den Christen. Dann 202 bis 211 nach Christus, die sechste Verfolgung unter Septimus und Severus. Sie versuchten, den Übertritt zum Christentum zu verbieten. So wie es heute ja im Islam auch verboten ist, wo man auch oftmals mit Ächtung und dann auch sogar bis zur Tötung bedroht wird. 235 bis 236 nach Christus wurden unter Kaiser Maximus die Leiter der Gemeinden hingerichtet. 249 bis 250 nach Christus, das war die erste Verfolgung im gesamten Römischen Reich unter Kaiser Decius. 257 bis 260 nach Christus, Kaiser Valerian, da wurden die Christen enteignet und die Versammlungen untersagt. Und dann die härteste und schwerste Verfolgung 303 bis 313 nach Christus unter Diokletian. Christen verloren alle Bürgerrechte. Es wurden Opfer an die Götter der Römer verlangt, ansonsten wurden sie gefangen genommen und getötet. Ja, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und diese 10 Tage könnte auch gerade auf diese besonders schlimme Verfolgung unter Diokletian ein prophetischer Hinweis sein, die eben 10 Jahre gedauert hat. Bis dann Konstantin dem ein Ende machte und eben die Staatskirche mit ihrer anderen Seite der Medaille, der Vermischung und Verführung einführte. Solange Verfolgung war, war das Evangelium noch weitgehend klar geblieben. Aber sobald die Vermischung kam, wo es nun schick war, in diese Staatskirche hineinzugehen, da kam alles und jedes hinein. Der Babylongeist. Nun möchte ich nicht nur von der Vergangenheit reden, sondern auch noch von der Gegenwart mit Verfolgungen. Wir haben Verfolgungen ja auch später noch erlebt und das geht ja auch durch alle Jahrhunderte der Geschichte der Gemeinde Jesu hindurch. Bis heute und auch noch in der Zukunft in der endzeitlichen weiteren Entwicklung wird es Verfolgung geben. Nur einige Hinweise dazu. Die Religionsstatistiker Barrett und Johnson schätzen die Zahl der wegen ihres Glaubens getöteten Christen vom Jahre 33 nach Christus bis zum Jahre 1990 nach Christus auf insgesamt etwa 40 Millionen Menschen. Davon wurden aber 27 Millionen allein im 20. Jahrhundert getötet. Also die größte Zahl, gar nicht im Altrömischen Reich, sondern in der Gegenwart sind die größten Zahlen von Opfern von Christen zu beklagen. Das 20. Jahrhundert wird als das Jahrhundert der Märtyrer in die Geschichte eingehen, sagten manche. Allein zur Zeit des kommunistischen Diktators Stalin, 26 Jahre Gewaltherrschaft in der Sowjetunion, wurden mehr Christen um ihres Glaubens willen getötet als im gesamten Römischen Reich in den ersten 3 Jahrhunderten nach Christi Geburt. Ähnliches gilt auch für die Verfolgungen in China unter Mao und in anderen kommunistischen Ländern. Christen opferten ihr irdisches Leben für ihren Glauben in kommunistischen Diktaturen, islamischen Scheichtümern, Arbeitslagern, KZs und den Folterkammern einer missbrauchten Psychiatrie. Zu den blutrünstigsten Juden- und Christenverfolgern gehörten außer Stalin und Mao Lenin, auch bereits Lenin, der Vorgänger Stalins in der Sowjetunion, Hitler in Deutschland. Nach den Juden sollten auch die Christen verfolgt werden, waren ja auch schon etliche im Gefängnis, also nicht nur Juden. Ceausescu in Rumänien, Hoxha in Albanien, Idi Amin in Uganda, der Schlechter von Afrika und Kim Il-sung in Nordkorea bis heute. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Berliner Mauer hat sich die Lage im Ostblock vorläufig etwas entspannt, aber auch heute werden interessanterweise und tragischerweise durch die Mitarbeiter der orthodoxen Kirche in östlichen Staaten, vor allem in Russland, bibeltreue, evangelikale Christen, wobei man den Begriff evangelikal heute mit Vorsicht gebrauchen muss bereits, aber bibeltreue Christen bereits wieder verfolgt und als Sekten in die Ecke gestellt. So kooperieren Staat und Kirche, da wo sie Macht empfangen hat, die Kirche wieder eng zusammen. Und natürlich die islamischen Länder, wie etwa Algerien, Iran, Libyen, Sudan, Saudi-Arabien und auch die Türkei, bedrängen Christen aufs Schwerste. Es ist bekannt auch in der Türkei, dass immer wieder Attentate auf Christen stattfinden und dass der Staat sehr wenig dagegen tut. Man muss wissen, dass bereits 1980 die panislamische Konferenz, panislamisch heißt allislamisch, alles soll muslimisch-islamisch werden, diese panislamische Konferenz in Lahore, Pakistan, hat also 1980 folgenden Geheimbeschluss erlassen. Ich zitiere: Das ganze Gebiet des Nahen Ostens ist bis zum Jahre 2000 völlig zu islamisieren. Und zwar dergestalt im Mittleren Osten, dass alle Lebenden, die nicht Moslems geworden sind, völlig ausgelöscht werden müssen. Und zwar die koptischen Christen in Ägypten, die Christen in Irak, Iran, Türkei, Libanon, Syrien und die Israelis. Natürlich, ja. Das ist immer dabei, dieser Judenhass, der auch auf eine dämonische Wurzel zurückzuführen ist. In den arabischen Ländern wird Hitlers Mein Kampf heute noch gedruckt und vertrieben und das wird begrüßt. Und es gab auch jetzt eine Holocaust-Konferenz vor einiger Zeit in Iran bei Ahmadinejad, der ja sich gewissermaßen auch in diese Reihe dieser Judenverfolger stellt. Und am liebsten würden sie Israel von der Landkarte ausradieren. Aber Gott hat damit etwas vor. Er hat nicht ohne Grund zugelassen, dass der Staat Israel wieder ausgerufen wurde, denn gerade dort wird sich endzeitliche Prophetie erfüllen. Nach Jesaja 2 werden einmal alle Völker zum Zion pilgern. Nach Sacharja 12 bis 14 wird der Messias seinen Fuß auf den Ölberg setzen. Der Ölberg wird sich spalten. Es wird auch vorher schon die Schlacht von Harmagedon stattfinden. Es werden sich viele endzeitliche Prophezeiungen noch erfüllen und dazu ist es notwendig, dass auch dieser irdische Staat Israel wieder besteht. Es ist schade, dass manche Christen dafür keine Sicht und keine Erkenntnis haben, obwohl es doch ganz augenfällig zu sehen ist. Wer Augen zu sehen hat, kann gar nicht blind dafür sein. Im Sommer 1990 schlossen sich 24 Regierungen afrikanischer Länder zusammen zur Islam in Afrika Organisation. Sie beschlossen, nur noch Moslems in führende Ämter zu berufen, die Scharia, also das islamische Recht, einzuführen und das Christentum sowie andere nicht-islamische Religionen zu vernichten. Soweit sind wir heute schon wieder. Und etwa dem Bürgerkrieg im Sudan sind seit 1982 bis zur Jahrtausendwende 2000 nach Schätzungen bereits damals eine halbe bis eine Million Christen zum Opfer gefallen. Die Nichtgetöteten wurden zu Tausenden in die Sklaverei verschleppt und man musste auch hier bei uns in Deutschland Lösegelder sammeln, um sie aus der Sklaverei freizukaufen. Das soll einer sagen, es gäbe heute keine Sklaverei mehr. Aber gibt es Verfolgung nur in diesen Ländern? Wie sieht es denn in Europa aus? Jetzt komme ich zum heikelsten Bereich. Bei uns gibt es ja jetzt noch in einer etwas abgeschwächten Fassung das sogenannte Antidiskriminierungsgesetz. Wir haben gestern darüber geredet, hat auch ein Bruder gesagt, in Wirklichkeit ist es ein Diskriminierungsgesetz. Denn es wird derjenige diskutiert, der noch wagt, seine Meinung frei zu äußern und zu sagen, was die Bibel uns lehrt über Sünde, über heidnische Religionen, auch über Homosexualität und diese ganzen Dinge, die ja die Bibel als Sünde bezeichnet. Der Herr Jesus bietet diesen Menschen Umkehr an, wie auch uns allen. Wir sind alle Sünder und bedürfen der Erlösung durch den Herrn Jesus Christus. Aber heute soll es verboten werden, dass man die Dinge noch gemäß Gottes Wort beim Namen nennt. In dieser Zeit sind wir bereits eine endzeitliche Entwicklung. Und da möge jemand einmal behaupten, das zweite Sendschreiben würde sich nur auf die ersten Jahrhunderte beziehen. Nein, alle Sendschreiben beziehen sich auf alle Zeiten und auch auf die Endzeit. Das habe ich gestern ja schon ausgeführt. Antidiskriminierungsgesetze. Dann ganz neue Meldung, Europarat verurteilt Kreationismus. Haben Sie es auch gehört? Interessant. Warum wird im Europarat zum Beispiel nicht verurteilt der Evolutionismus oder irgendeine andere Ideologie, der Feminismus? Man möge sich das mal vorstellen, Europarat verurteilt Feminismus. Das wäre ja ein Wunder, ja. wirklich ein Wunder. Nein, der Europarat verurteilt den Kreationismus. Was ist das? Es ist die Lehre, dass Gott die Welt geschaffen hat, und zwar so, wie es in der Bibel beschrieben ist. Also sagen wir es so, in 6 Tagen. Und dass es auch naturwissenschaftliche Begründungen dafür gibt. Das soll in den Schulen nicht gelehrt werden dürfen. Und das wird dann noch so begründet, dass das eine rechtsextreme Ideologie sei, die das lehren, und dass das böse Fundamentalisten sind und dass die uns ins Mittelalter zurückführen und so weiter und so fort. Ja, egal wie man jetzt zum Kreationismus stehen mag, zur 6-Tage-Schöpfung und diesen Fragen, es ist eindeutig, und da sind sich hoffentlich alle unter uns noch einig, ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, die doch gerade in den sogenannten Demokratien immer so hoch gepriesen wird. Haben wir wirklich noch Meinungsfreiheit? Die wird immer mehr eingeschränkt durch solche Entwicklungen. Ich habe an anderer Stelle auch hier schon ausgeführt, dass nach meiner Meinung das jetzt entstehende Europa das wiedererstehende Römische Reich ist. Ich habe auch eine Schrift dabei zum Thema Europa, Europa, das wiedererstehende Römische Reich. Fragezeichen deshalb, weil Europa meines Erachtens das Zentrum ist des neuen Römischen Reiches, aber es hat eine weltweite Ausstrahlung. Europa mit Rom, das Zentrum, aber weltweite Ausstrahlung, denn alle, die auf Erden leben, werden das Tier anbeten, Offenbarung 13, nicht nur die Europäer. Ja, das nur an dieser Stelle angedeutet. Ja, und dann habe ich gerade, ist auch kein Zufall, gestern Topic bekommen, vielleicht haben es manche auch bekommen, und die Schlagzeile, ganz passend zu heute Morgen, massiver Angriff auf alles Christliche. Ich lese nur einige Beispiele vor. In den letzten Monaten offenbart sich eine breit angelegte und beispiellose Hetzjagd auf alles Christliche. Es ist ein Mehrfrontenkrieg, in dem Gott und sein Bodenpersonal massiv unter Feuer genommen werden. Besonders heftig attackiert werden die Christen, die die Bibel ernst nehmen und daraus Konsequenzen für das Leben einfordern. Die erste Front bilden atheistische Denker. Teils kämpferisch, teils leise argumentieren sie in Büchern für die Verneinung der Existenz Gottes, für den Atheismus. Der wohl international prominenteste Krieger gegen Gott ist der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins geschrieben. Er schrieb das vielbeachtete Buch Der Gotteswahn. Dawkins träumt von einer Welt ohne Religion und glaubt, dass Religion Menschen zu Mördern mache. Gott bezeichnet er als Schwulenhasser, Kindsmörder und Sadomasochisten. Lästerung auf die Spitze getrieben. Ich überspringe jetzt einiges. Hier Topic berichtet auch von der Giordano Bruno Stiftung, zu der führende Personen gehören, auch Kinderbuchautoren. Wundern wir uns nicht mehr, was zum Teil auch in Kindergärten präsentiert wird. Und dann, ich zitiere weiter, die Truppen der zweiten Front sammeln sich hinter dem Banner Evolutionstheorie und rücken gegen all diejenigen vor, die den Kreationismus, den Schöpfungsglauben vertreten oder ihm positiv gegenüberstehen. Das haben wir jetzt ja auch beim Europarat festgestellt. Und eine dritte Front der Gegner des Christentums beschäftigt sich speziell mit christlichen, meist evangelikalen Organisationen und Einzelpersonen und versucht, sie unglaubwürdig oder mundtot zu machen. So kämpft man besonders gegen Wort und Wissen, diese Vereinigung, die sich für die Schöpfungslehre, für die biblische Schöpfungslehre einsetzt und auch gute sachliche Argumente dafür zusammengetragen hat, etwa in ihrem Schulbuch Evolution, ein kritisches Lehrbuch, das zum Bestseller geworden ist. Und man kämpft auch etwa gegen die evangelikale Organisation Wüstenstrom, die versucht, mit seelsorgerlicher Hilfe Homosexuelle zu heilen und ihnen ein Leben als Heterosexuelle zu ermöglichen. Das passt nicht in diesen Zeitgeist, wo man sich immer mehr von Gottes Wort und seinen Ordnungen löst. Und Topic schließt, die Zeiten eines gemütlichen Christseins im sogenannten christlichen Abendland neigen sich dem Ende zu. Es baut sich eine antichristliche Stimmung auf, die sich im Februar 2006 auf den Straßen der europäischen Hauptstadt noch an einer weiteren Front ungeschminkt zeigte. Etwa 4000 muslimische Demonstranten zogen durch Brüssel und hielten Transparente hoch mit Aufschriften wie »Tod den jüdischen Hunden! Tod den Christenhunden!« Obwohl die Kundgebung verboten war, gab die Brüsseler Polizei den muslimischen Hetzern sogar noch Polizeischutz. Soweit Zitat aus Topic Nummer 10 vom Oktober 2007. Ja, Verfolgungen alle Zeit und auch heute. Und jetzt, gerade in dieser Lage, bekommen manche kalte Füße, auch im evangelikalen Lager. Und vielleicht ist darauf zurückzuführen, dass nachdem auch im Fernsehen Filme gezeigt wurden, wie etwa Hardliner des Herrn, es sich nun immer mehr zeichnet, dass wir zwei Lager haben, die sich im Grunde schon voneinander abgetrennt haben oder gespalten haben im evangelikalen Bereich. Die sogenannten modernen Neo-Evangelikalen und die konservativen Evangelikalen. Ich persönlich bezeichne mich übrigens nicht mehr als Evangelikal, sondern einfach als Christ, ja, der gemäß der Bibel leben möchte. Aber so ein Beispiel, der Allianzvorsitzende Jürgen Werth rückt immer mehr von den Evangelikalen ab. Er wird ja morgen in Sommernhardt einen Vortrag haben, morgen Nachmittag, habe ich zufällig gelesen, da oben bei Zabelstein. Und er hat jetzt bei der Diskussion zu dieser Fernsehsendung Hardliner des Herrn gesagt, dass diejenigen, die die Bibel wörtlich nehmen, die an die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift glauben, die Kreationisten und so weiter, nur eine verschwindende Minderheit im evangelikalen Spektrum seien und dass er und Allianz damit nichts zu tun hätten. Bloß, dass Sie es wissen, es stand auch im letzten Idea zu lesen. Also wir wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wir werden ausgeliefert von denen, die sich auch Christen nennen, vielleicht auch sind, aber die vielleicht auch kalte Füße bekommen haben, die nicht kämpfen wollen wirklich für die Wahrheit des Herrn und des Wortes Gottes. Da wird nur noch ein Soft-Evangelium verkündigt. Das kann ich jetzt hier nur andeuten. Wir müssen zum Ende kommen, in der Zeit her. Der Herr Jesus sagt dann, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Der Herr Jesus sagte auch, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Treu bis in den Tod. Und die Krone des Lebens, das bedeutet, dass der irdische Tod uns das ewige Leben nicht rauben kann. Und wir werden mit Christus regieren, wenn wir ihm treu bleiben. Und es wird uns, so heißt es weiter, kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Der zweite Tod ist die ewige Verdammnis, der Feuersee. Und davor werden wir bewahrt werden, wenn wir bereit sind, unser irdisches Leben ganz in die Hand des Herrn zu legen, dass wir im Leben oder im Sterben wissen dürfen, er trägt uns. Ich schließe mit Offenbarung 20, wo von diesem zweiten Tod die Rede ist. Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus, wir bitten dich für alle die, die bereits jetzt auch verfolgt und bedrängt werden. Stärke sie, unsere Geschwister weltweit. Und wir wissen auch nicht, wie schnell uns hier jetzt die Verfolgung ereilen kann. Wir merken, dass der Widerstand immer mehr zurückgeht von denen, die sich auch Christen nennen, Herr. Herr, lass uns wirklich brennend für dich sein, in der Liebe zu dir, standhaft und treu bis zum Tod. Wir können es nicht aus eigener Kraft, aber du in uns kannst uns stärken. Du kannst auch das Gericht noch zurückhalten, kannst noch Gnadenzeit zur Mission schenken. Herr, wir legen alles in deine Hand. Sei du bei uns. Du hast verheißen, dass du bei uns bist, bis an das Ende der Tage und der Welt. Wir danken dir dafür und beten dich an. Amen.